Tag Christian, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo Henrik, guten Tag.
Also pass mal auf, ich habe hier eine spannende Frage. Wir hatten ja unsere Hörerschaft ja mal gefragt, ob die nicht spannende Themen haben für uns. Und hier habe ich eine Frage, ich glaube, die ist wie gemacht für dich. Ich lese die mal vor, damit ich jetzt hier nichts Falsches mache. Also, an der Börse erfahren Wachstumswerte nach massiven Abwertungen jüngst wieder respektable Kursgewinne. Wie stark wirkt sich das steigende Zinsumfeld in der Realität auf diese Unternehmen aus, abseits von Erwartungen und Ängsten des Aktienmarktes? Was zeichnet eine krisenfeste bzw. nachhaltige Finanzierungsstruktur aus, vor allem in Unternehmen, die noch über Jahre Verluste schreiben werden? So, jetzt der Wirtschaftswissenschaftler.
Also ich hoffe, ich habe das jetzt alles genau vor Augen, aber das war eigentlich eine Frage, die, eigentlich waren das ganz viele Fragen.
Genau, genau. Also
Ich wiederhole nochmal. Also es ging los mit massive Abwertungen an den Kapitalmärkten und jetzt geht's gerade wieder aufwärts.
Genau.
Dann das Zinsumfeld. Genau. Also wir haben jetzt deutlich höhere Zinsen als noch vor 1-2 Jahren. Und was bedeutet das für Unternehmen und wie hängt das mit sozusagen Erwartungen, die am Kapitalmarkt formuliert werden, zusammen? Und was ist eigentlich eine langfristige, eine nachhaltige, in diesem Sinne gute Finanzierungsstruktur für ein Unternehmen, was noch über Jahre Verluste schreibt? Ich gehe mal davon aus, dass damit ein Startup oder so gemeint ist, weil ansonsten, wenn ein Unternehmen, was kein Startup ist, aber über Jahre Verluste schreibt, dann sage ich, das braucht eine insolvenzrechtliche Beratung und eine ordentliche Abwicklung.
Da würde ich jetzt
mit dem Geschäftsmodell nicht.
Ja, da würde ich jetzt direkt, weil wir auch immer das energietechnische Thema haben, natürlich direkt sagen, was ist mit den großen Energieunternehmen, also in Deutschland RWE, die ja, was den Aktienwert angeht oder den Unternehmenswert ja in den letzten Jahren massiv verloren haben. Und das französische Pendant EDF, die ja mittlerweile wieder ein Staatsunternehmen sind, ich glaube jetzt im letzten Jahr 18 Milliarden Euro Verlust gemacht haben, die der Steuerzahler in Frankreich jetzt auffangen muss. Also da würde ich sagen, das sind so zwei Unternehmen, die bräuchten mal eine Beratung im Bereich Geschäftsmodelle. Aber gut, wir bleiben mal in dem allgemeinen Feld. Also,
ja. Also Börse, was ist passiert? Ich glaube, das ist völlig klar, dass nach diesen ganzen Irritationen, um das ganz sanft auszudrücken, die es in den vergangenen Monaten jetzt gab, dass da natürlich ganz viele Ängste mit verbunden sind und die Börse ganz empfindlich darauf reagiert und dann erstmal abwartet und schaut, was passiert. Und dann merkt, wenn wir dieser Tage Zeitung lesen, sehen wir, dass die Unternehmen Rekordgewinne einfahren. Also viele große, bekannte, auch DAX-Unternehmen sind gar nicht so schlecht, wie man erwartet hatte. Und das dann schwingt das Pendel auch schnell wieder um und es gibt wieder Kursgewinne. Und die Frage hat aber, glaube ich, insbesondere auf Wachstumswerte abgezielt.
Genau.
Womöglich sind das Unternehmen aus innovativen Branchen, was mit Energien zu tun haben könnte, mit Technologien, diese eher innovativen Unternehmen, wo ein hohes Potenzial für Disruptionen und so weiter drin steckt. Klar, die tragen im Durchschnitt natürlich viel höhere Risiken, weil Innovation klappt 1 von 10 und dann richtig, aber 3 fahren auch richtig vor die Wand. Und deswegen stehen in diesem Zusammenhang auch wesentlich höhere Risiken an und die Überreaktionen, die wir sehen, treffen solche Unternehmen natürlich dann besonders stark. Hm. Ich glaube, insofern, das ist das, was wir sehen, ist jetzt nicht wirklich total überraschend. Interessant ist der zweite Teil dieser Frage, nämlich wie das steigende Zinsumfeld sich auf diese Unternehmen auswirkt. Zweifach, glaube ich. Einmal auf der Seite des Eigenkapitals, also wo man gar nicht sofort dran denkt, wenn man an Zinsumfeld denkt. Das Eigenkapital, was an der Börse generiert wird, ist ja eine Alternative. Viele verschiedene Möglichkeiten existieren, Kapital anzulegen und einer ist eben Aktien zu kaufen. Und in den letzten Jahren hat der Kapitalmarkt, der Aktienmarkt extrem davon profitiert, dass die anderen Alternativen einfach nicht spannend waren, dass es aus einer Renditeperspektive nicht so toll war, zum Beispiel Geld zu verleihen, indem man Anleihen kauft, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Das Zinsumfeld war so gering, dass die Leute alle gesagt haben, die Investoren, na, dann gehen wir halt in Aktien.
Mhm.
Und das hat natürlich den Aktienmarkt extrem beflügelt. Das ändert sich gerade. Wir haben jetzt so große Zinserhöhungen der Zentralbanken gehabt, dass es durchaus auch wieder interessant ist, in Zinspapiere zu investieren. Und dementsprechend fließt Geld von Aktienmärkten in Zinsmärkte ab.
Hm.
Und deswegen wird es für gerade auch für Wachstumsunternehmen wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, um das nun knappere Kapital zu konkurrieren. Also das ist eine große Entwicklung, die man da sieht. Geld wandert einfach von Aktienmärkten ab Richtung Zinspapiere. Ja. Es gibt weniger Geld und um das wenige Geld wird dann halt ein bisschen härter gekämpft. Und die zweite Seite dieser Medaille ist ja der Zins als Kapitalkosten für mein Fremdkapital, was jetzt natürlich auch extrem ansteigt. Ich glaube, da war ein Teil der Frage unabhängig von Ängsten und so weiter des Kapitalmarktes. Das zieht wahrscheinlich hierauf ab. Vielleicht habe ich in irgendeiner Form flexible Schulden gehabt, flexible im Hinblick auf variable Zinsen. Und das verteuert sich jetzt natürlich extrem. Und es gibt, das unterrichte ich immer ganz in der Grundlage von Investitionen und Finanzierung zum Beispiel, es gibt einen starken Zusammenhang zwischen Zinsen und Inflation. Und jetzt sehen wir starke Inflation. Und die Unternehmen, die damit halt viel leichter zurechtkommen, diese Zinsschwankungen zu verdauen oder jetzt die Zinserhöhung zu verdauen, sind die, die auch ihre Produktpreise entsprechend der Inflation anheben können. Dann könnte ich mir vorstellen, gleicht sich das ziemlich aus und die Unternehmen sind relativ entspannt. Musst dir vorstellen, wenn du eine Wohnung als Kapitalanlage gekauft hast und du hast es mit einem weitgehend flexiblen Zins finanziert, musst du halt jetzt höhere Kapitaldienste leisten und die Frage ist, kannst du deine Miete an die Zinsen an die Inflation anpassen? Und wenn du einen Mietvertrag mit deinen Mietern abgeschlossen hast, der relativ steif ist, dann hast du ein Problem. Und wenn du einen indexierten Mietvertrag abgeschlossen hast, wo drin steht, ja, wenn die Inflation steigt, darf ich die Miete erhöhen, dann bist du da relativ entspannt. Also insofern, glaube ich, muss man nicht nur auf die Zinsen gucken, sondern auch auf die Möglichkeit der Preisflexibilität im Geschäftsmodell von solchen Wachstumsunternehmen. Und der letzte Teil, was ist eine krisenfeste Finanzierung für Unternehmen, die viele Verluste machen, die brauchen viel Eigenkapital. Und Eigenkapital ist ja das eben zitierte an der Börse erhältliche Eigenkapital oder eben Eigenkapital von institutionellen Investoren, wie zum Beispiel Beteiligungsgesellschaften, Private Equity oder für Wachstumswerte, vielleicht auch Venture Capital, die auch natürlich Probleme haben, weil aus diesen Töpfen fließt auch Geld weg Richtung Zinsanlagemärkte. Das heißt, auch da wird die Luft ein bisschen dünner womöglich, als sie das in vergangenen Jahren war. Und ein Unternehmen, was über viele Jahre Verluste schreibt, das braucht eine ganz, ganz starke und gesunde Eigenkapitalbasis, um langfristig bestehen zu können. Und was ein ganz spannendes Thema ist, was nicht direkt angesprochen ist, aber was ich jedem empfehlen würde, sich mal anzuschauen, ist das vielfach in der Wissenschaft beschriebene sogenannte Valley of Death, das Todestal. Okay. Ja. Es ist, wenn du in Deutschland ein Startup auf den Weg bringen willst, es ist am Anfang nicht so schwer, das zu finanzieren. Also es gibt öffentliches Kapital, es gibt Business Angels. Also für das echte, richtige Seed-Kapital, das ganz frühe Kapital, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wenn du weißt, von was du redest, wenn du einen guten Business- und Finanzplan hast, dann glaube ich, ist es absolut machbar, deine Idee zu finanzieren. Wenn du dann zur Marktreife das bringst, freuen sich auch noch alle und auch da gibt's noch mal Kapital für, wenn du ein Prototyp entwickelt hast und jetzt mal den Markt testest und so weiter. Wenn das auch noch gut läuft, dann kommt ja irgendwann der Zeitpunkt und das ist ganz extrem in Technologiebranchen, dass du sagst so, okay, und jetzt skaliere ich. Jetzt mache ich daraus ein großes Unternehmen. Ja. Dann musst du richtig viel Geld in die Hand nehmen, musst vielleicht Produktionsinfrastruktur hinstellen. Oder sowas. Und dann macht es große Sprünge. Das sind also größere einstellige Millionenbeträge beispielsweise, kleinere zweistellige Millionenbeträge. Und dafür gibt es ein riesengroßes Problem, weil dafür gibt es kein Geld. Und das ist dieses Todestal. Und das ist extrem ausgeprägt, war es viele Jahre im Bereich der erneuerbaren Energien. Und gerade bei Technologien, was weiß ich, Carbon Capture, Wasserstoff wandelt sich vielleicht jetzt gerade, Biokraftstoffe zweiter Generation, da war das so, wo die technologischen Risiken relativ hoch waren und die Investitionsvolumina hoch waren, für sowas gab es kein Geld. Und ich glaube, dass dieses Problem, was es immer noch gibt, wird durch die jetzige Kapitalmarktsituation eher noch verschärft. Ich glaube, da gibt es eine wirkliche Finanzierungslücke und eine kluge öffentliche Unterstützung, gerade auf dem Weg zur Energiewende. Wir haben neulich diskutiert über Kernkraft und Brückentechnologien und so weiter, wo viele solcher Technologien eine womöglich sehr, sehr große Rolle spielen. Da müsste der Weg geebnet werden. Und da braucht vielleicht, wenn der Markt diesbezüglich versagt, auch staatliches Kapital, staatliche Unterstützung, um solche Investitionen auf den Weg zu bringen. Und die fehlt. Weißt du, es wird ganz früh gefördert. Da ist der Staat unterwegs. Es gibt in der Mitte ein schwarzes Loch. Und wenn die Unternehmen dann mal etabliert sind, wenn da eine Anlage steht, die irgendwas produziert und das Zeug auch verkauft, dann wieder eine Finanzierung zu kriegen, ist überhaupt gar kein Problem. Da gibt's wieder genug Geld für. Da muss der Staat sich, da sollte er sich vielleicht raushalten. Aber in der Mitte, da ist eine große Lücke und ein großes Problem.
Okay, das heißt, also, wenn ich jetzt in Richtung auch Gründung denke oder sowas, dann muss man gucken, wo man da das Geld herkriegt. Wie ist das in anderen Ländern? Also jetzt USA, das ist also das gelobte Land in dem Bereich, sage ich jetzt mal als Laie, komme ich da besser dann an dieses Kapital in der zweiten oder dritten Stufe oder geht das, oder was machen die Amerikaner dann anders oder besser als wir in Deutschland?
Also in Amerika gibt es einen viel, viel reiferen Markt an institutionellem Kapital, der ja bei uns systematisch verteufelt wird. Ja? Bei uns reden die Leute ja heute teilweise noch von dem unseligen Wort der Heuschrecken, der ja nur auf Nichtwissen basiert, dieser Begriff. Ja? In angelsächsischen Kapitalmärkten sind solche Institutionen viel, viel etablierter, viel anerkannter, viel größer und können deswegen auch andere Beiträge leisten als bei uns. Ich glaube, das ist ein riesengroßer Unterschied.
Das ist halt so ein typisch deutsches Problem, der am liebsten sein Sparbuch bei der Sparkasse hat und alles andere verteufelt, wobei ja nicht ganz klar ist, warum der Deutsche so denkt, oder? Also, eigentlich eine Unternehmergeneration oder ein Unternehmerland. Wir sind ja auch groß geworden mit den Unternehmen, aber das ist auch schon 100 Jahre her, dass da diese Innovationskraft war und jetzt plätschert das so ein bisschen vor sich hin, oder? Also, was müsste denn da passieren, dass da mal ein Umdenken passiert? Man, im Moment diskutiert ja die FDP zum Beispiel, diese Aktienrente, da ist ja auch sofort die Angst, oh Gott, die sicheren Renten des Herrn Blüm. Damals war ja auch alles nicht so einfach.
Also was muss denn passieren? Ja. Also ich glaube, der Schlüssel ist, wie so oft, Bildung. Die Leute müssen einfach verstehen, was mit Geld am Kapitalmarkt passiert. Ich glaube, die Aktienrente, um das Beispiel aufzugreifen, ist ein ganz hervorragend geeignetes Instrument, die Leute ein bisschen zu zwingen, sich mit sowas auseinanderzusetzen, die Scheu auch davor zu verlieren und zu begreifen, dass wir aus zweierlei Perspektive solche Instrumente brauchen, nämlich einmal, um den Leuten in ihrem im Ruhestand inflationsgeschützte Rentenbeiträge zu liefern. Also einmal auf der Seite des Anlegers, aber auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch das Geld am Kapitalmarkt eben genau für solche Projekte. ja, dass es in die richtigen Kanäle fließt. Und ich glaube, die Leute müssen einfach darüber aufgeklärt werden und es darf nicht so verteufelt werden, wie es heute so oft getan wird. Das ist meiner Meinung nach einfach nur ein Bildungsdefizit, was wir hier erleben. Und ganz ehrlich, schau dir andere Länder an, europäische Länder, wo die Leute im Durchschnitt viel, viel reicher sind, die Individuen, also Vermögen pro Kopf beispielsweise, weil die Leute Immobilien und Aktien haben.
Ja.
Die sind einfach in ihrem Ruhestand dann ganz anders aufgestellt, weil sie in der eigenen Wohnung leben und weil sie inflationsgeschützte Anlagen haben, die ihnen ihre Rente bringen.
Ja. Was müsste dann passieren? Man wird ja auch immer diskutiert, das Fach Finanzen an die Schulen zu bringen. Ich meine, also, ich sage immer, die Schülerinnen und Schüler müssen mehr Mathe, Physik und vielleicht auch mal mehr Informatik haben. Aber müsste man eigentlich im deutschen Schulsystem nicht eigentlich auch das ganze Thema Finanzen dann etablieren oder macht das keinen Sinn?
Das weiß ich nicht. Da würde ich jetzt mal fragen, aber da weiß ich zu wenig drüber. Ist das in den Ländern, wo das besser funktioniert, deshalb so, weil es ein Schulfach ist? Ich glaube nicht.
Ja.
Ich glaube, das System muss umgestellt werden. Schau mal in die Schweiz, wo es privat im Prinzip privat gefundete Pensionssysteme gibt. Amerika ist es so. Ich glaube, die Umstellung unseres Altersversorgungssystems hin zu Kapitalmarktinstrumenten, die ist der wichtigste Schlüssel, glaube ich. Weil die Leute sich dann, wenn es irgendwann um das eigene Interesse geht, automatisch damit auseinandersetzen. Und wir reden auch ehrlich gesagt nicht über Raketentechnik. Die Leute sollen sich damit auseinandersetzen. Und die Politik kann das vielleicht befördern, indem viel mehr hergestellt wird, dass hier nicht der eine gegen den anderen und irgendwelche gierigen Kapitalmarktleute da sind. Das nehme ich ganz oft sozusagen so ein bisschen wahr. Ist es gebiased, aber oft ist das ein Gefühl, was man in Deutschland transportiert. Wenn man versucht, das irgendwie zu beseitigen. Ich glaube, dann hat man schon ganz viel erreicht.
Ja, ich habe jetzt gerade eben mal parallel geguckt. Excel ist da ja ein sehr praktisches Tool. Wenn man jetzt mal jedes Jahr nur, wobei das ist eigentlich Quatsch, wenn man jedes Jahr mal in der Lage wäre, ich weiß nicht, was kann ich als junger Mensch zur Seite legen? Im Monat 50 Euro vielleicht? Schaffe ich das? Ja, ne? Das müsste ich ja eigentlich hinkriegen. Wenn ich das mal mache, kann man ja ganz gut abschätzen, was bringt mir, oder was habe ich dann, wenn ich das Geld nur auf das Sparbuch lege, dann habe ich ja quasi den Verlust durch die Inflation. Ne? Und dagegen steht ja dann der Zinseszinseffekt. Der bringt mir ja dann richtig, richtig Geld. Also wenn ich jetzt mal sage, ich fange mit 20 Jahren an und ich lege 50 Euro im Monat zurück, dann hätte ich mit, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier, wenn man mit.
Darf ich ein einfacheres Beispiel machen?
Ja, gerne.
Ich immer in der Vorlesung in FINA ganz am Anfang, erste Vorlesung oder zweite oder so.
Ja, schieß mal los.
Ein ganz, Beispiel. Wie ich finde, plastisches Beispiel. Also, ich habe einen inzwischen 18-jährigen Sohn. Als der geboren wurde, gab es noch 154 Euro Kindergeld.
Ja.
Jetzt bin ich glücklicherweise in der luxuriösen Situation, dass ich das Kindergeld nicht unbedingt brauchte, um für den Jungen zu sorgen. Und deswegen habe ich gesagt, wir nehmen diesen Betrag und legen ihn jeden Monat in ein Aktiendepot, ein breit gestreutes an.
Ja.
Ein Aktiendepot, meistens frage ich die Studis dann, was bringt eigentlich ein Aktiendepot langfristig? Also das bringt so zwischen 6, 7, 8, 9% pro Jahr im Durchschnitt. Mhm. Und habe ich gesagt, das jetzt mal wissend, ich habe mir vorgenommen, wenn er dann 18 ist und Führerschein macht, in Klammern nicht wissend, dass der Führerschein heute gar nicht mehr die Bedeutung hat wie damals bei uns, aber das ist trotzdem noch ein Beispiel, was man sich vorstellen kann, dann kaufe ich ihm von dem Geld, was dann auf dem Aktiendepot ist, ein Auto. Und die Frage ist, was für ein Auto kriegt der Junge? Was schätzt denn du?
Also, was hast du gesagt? 150 Euro im
Monat. Nicht rechnen, du sollst ja aus dem Bauch schätzen.
Ich vermute, dass du da sogar zwei Autos für kriegst.
Ja, kommt ein bisschen immer drauf an, das stimmt. Also es ist ein sehr gut ausgestatteter Porsche, der da rauskommt.
Oh ja.
Jetzt ist er 18, hat keinen Porsche gekriegt. Jetzt guckt er wahrscheinlich. Aber das ist, glaube ich, sehr plastisch. Und das, was du gerade ausrechnen wolltest, mal zu erklären, da kommen weit über 100.000 Euro raus.
Ja, also ich habe es gerade mal eben schnell gespielt. Also ohne Zins bist du bei 25.000 Euro nach 40 Jahren. Mit 5% bist du bei 75.000, also dreifache Geldmenge. Ja. Das heißt, du hast 50.000 Euro geschenkt bekommen, in Anführungszeichen. Und wenn du jetzt mal sogar 10% verzinst nimmst, das ist eher so die obere Kante, dann bist du bei knapp 300.000 Euro.
Ja.
Zins ist halt schon...
Ist unglaublich mächtig. Und ich glaube, wenn die Mehrheit der Leute, um da jetzt den Bogen zu schlagen, wenn das die Leute mal kapieren würden, dann wären sie vielleicht auch bereit, die 50 Euro im Monat zu nehmen.
Naja, genau. Aber also auch als junger Mensch, klar, 50 Euro haben oder nicht haben. Aber wenn ich damit mich dann absichern kann, wenn ich nur nach 20 Jahren mal gucken will, was dann geht, Hauskauf oder Finanzierung, Eigenkapital, weiß der Henker was.
Ja.
Aber ich glaube, das ist einfach zu wenig Thema. Also ich habe damit null Berührungspunkte gehabt, weder in der Schule noch während des Studiums. Auch wenn ich natürlich Excel und Mathe kann, aber die Frage stellt sich nicht und dann bist du natürlich so ein bisschen aufgeschmissen, wenn das Elternhaus eigentlich auch nicht dort entsprechenden Input liefert. Ne?
Ja, soll es die Schule machen? Was denkst du denn? Gehört es in die Schule?
Ja und nein. Also nein, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Schule das richtige Umfeld ist. Denn wenn ich sehe, wie Schule heutzutage immer noch funktioniert, dann ist das immer noch wenig innovativ.
Ja. Und ganz ehrlich, Achtung, dann müssten es ja auch die Lehrer können. Und die können es ja auch nicht alle.
Ja, genau, eben. Also da brauchst du halt auch dann entsprechende Experten, die das dann vernünftig darstellen können. Wobei, das sehe ich jetzt bei der Schule meiner Tochter, da läuft das dann über die Elternschaft, dass die dann da entsprechende AGs oder sowas anbieten. Dann immer irgendwie so freitags nachmittags. Und darüber kann man das vielleicht auch machen, weil die Leute dann aus der Praxis kommen, das nicht zwingend die Lehrerschaft ist, die da aus dem Thema auch raus ist. Denn auch wir als Professoren sind natürlich, oder uns droht ja auch immer schnell aus dem Thema rauszurutschen. Deswegen finde ich diesen externen Input ganz gut. Ich fände es aber interessant, es muss ja kein ganzes Fach sein, über ein ganzes Schuljahr, aber dass man da irgendwann in der 9., 10. Klasse, wenn das so langsam losgeht mit dem ersten eigenen Geld, was ich dann verdiene durch, Zeitung austragen, Eisdiele oder im Schwimmbad arbeiten, dass man dann sagt, so, das Geld nimm bitte, verprass es nicht, sondern leg 50 Euro auch nicht ins Sparbuch oder Sparschwein, sondern in Aktien oder was auch immer. Aber das muss man den jungen Menschen, glaube ich, erklären. Denn ich sehe ja bei uns in den Wirtschaftsingenieurstudiengängen, und die haben ja wirklich die betriebswirtschaftlichen Grundlagenfächer, wie schwer die sich tun und wie wenig Lust die haben, bei Aufgabenstellungen dann immer die betriebswirtschaftliche Seite zu bearbeiten. Technisch macht denen das immer wahnsinnig viel Spaß, da rechnen die und machen und tun und dann denke ich, super. Und jetzt bitte, was kostet der Spaß? Das müsst ihr mir sagen, weil ihr die Vorlesung gehört habt. Ich weiß nicht, ob der Begriff des Erlöses in dem Moment der richtige ist oder wann ich Umsatz sagen muss. Das wisst ihr. Ich sage einfach nur Einnahmen und der Begriff ist falsch. Ja. Jetzt sagt der Betriebswirt, zu Recht. Aber das müsst ihr mir sagen und ihr wisst genau, welche Werkzeuge ihr braucht, um zu entscheiden, ist diese Investition in Photovoltaik, in weiß der Henker was, sinnvoll oder nicht. Dann rollen sie aber mit den Augen und sagen, ach, das ist aber auffällig. Ich sage, ach, so schwer ist das auch nicht. Ihr müsst ja nur multiplizieren. Viel mehr ist es ja nicht.
Ja, du unterschreibe ich so. Es ist alles, man muss vielleicht auch noch ein bisschen addieren. Aber genau so ist es und die Frage ist, wie kriegt man die Leute dahin? Ich wiederhole mich, die Leute zu zwingen, in private Altersvorsorge zu investieren, ist, glaube ich, ein super Instrument, weil sie dann gezwungen sind und wenn jeden Monat dann x Euro 50 da eingezahlt werden müssen, gibt es bestimmt viele, die sich mal zurecht die Frage stellen, ja, was mache ich damit, wo geht's denn hin? Wenn man nicht den Leuten alles abnimmt, sondern wenn man sagt, du musst so viel in deine private Rente investieren, kümmere dich drum, in was? Ich glaube, dann kann man was erreichen.
Ja, aber ist da an der Stelle der Zwang der richtige Weg?
Du weißt, wie ich bin. Ich bin total liberal und sage eigentlich nie zwingen. Das ist tatsächlich was, wo ich so ein bisschen Druck sogar befürworten würde, was ganz selten für mich ist.
Ja. Ja, aber ist ja die Frage, denn wenn es ums Geld geht, hört die Freundschaft ja sehr schnell auf. Und da es ist ja in der Vergangenheit einfach, ne, das ist so ein bisschen das Problem der deutschen Geschichte, wobei die letzten großen Inflationsprobleme auch schon 100 Jahre ziemlich genau zurückliegen. Mhm. Aber irgendwie hat sich das bei uns so festgesetzt, ne, dass da einfach viel zu viel Angst ist. Wobei andererseits, wie will das Rentensystem das in Deutschland aushalten? Ich glaube, es geht in den nächsten Jahren, gehen 12, 13 Millionen Menschen in die Rente. Und es kommen nur, ich weiß nicht, 7 oder 8 Millionen Menschen nach auf den Arbeitsmarkt. Wie wollen die denn die Rente erwirtschaften?
Das ist total irre. Wir sitzen gerade wie das Kaninchen vor der Schlange. Und es wird ganz große Verwerfungen und Probleme geben, sage ich dir. Weil das nicht auffangbar ist.
Ja, ich wollte sagen, das muss ja irgendwie finanziert werden. Und wie willst du das als Staat machen? Ich finde da die Diskussion in Frankreich spannend, wenn die halt jetzt überlegen, ihr Rentenalter zu erhöhen, was ja deutlich unter dem deutschen Renteneintrittsalter ist. Ne? Also da schüttelst du ja als Deutscher auch nur den Kopf. Aber gut, der Franzose tickt da halt auch etwas anders als der Deutsche. Aber auch die müssten ja dann ähnliche Probleme kriegen wie wir, behaupte ich jetzt mal.
Mit Sicherheit werden solche Länder auch diese Probleme kriegen, klar. Ich weiß nicht, ob die Macht des demografischen Wandels in Frankreich genauso ist wie in Deutschland. Vermutlich schon, aber da habe ich die Zahlen nicht vor Augen.
Ich denke mal schon. Also ich glaube, Europa hat eine ähnliche Bevölkerungspyramide. Ja. Ne? Befürchte ich, wird da ähnlich schwierig sein. Vielleicht noch ganz kurz zurück und ich glaube, dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich habe nochmal nachgeguckt, die Aktienkurse oder den Aktienkurs von RWE, weil ich jetzt ja sagte, die sind massiv eingebrochen, sind sie, aber sie haben sich seit 2006 auch wieder erholt. Also ich habe denen ein kleines bisschen Unrecht getan. Offensichtlich haben sie ihr Geschäftsmodell ein bisschen angepasst. RWE ist ja auch...
Seit 2006 hast du gerade
gesagt. 2016, nicht 6, 16. Okay. Also 2007 war das absolute Maximum. Da waren die bei 100 Euro, dann sind die 2016 runter auf 11 Euro und haben sich jetzt aber von so 16 auf 22 von 11 Euro auf etwas über oder um die 40 Euro wieder erholt. Also von daher.
Aber Achtung, das ist ein hinkender Vergleich, weil wir vergleichen gerade zwei, muss man so sagen, unterschiedliche Unternehmen.
Ja.
Das Unternehmen, was es 2006 und 2016 gab, ist nicht mehr das Unternehmen, was heute...
Ja, genau. Nee, die haben sich weiterentwickelt.
Ja.
Und das spiegelt sich natürlich wieder. Wobei, wenn man jetzt den Aktien oder den DAX mal anguckt, der hat dann doch eine deutlich andere Entwicklung. Dann ist nur die Frage, wie man das dann vergleicht. Umgekehrt EDF als französisches Staatsunternehmen mittlerweile. Also die sind seit 2016 konstant bei um die 10 Euro. Also da hat sich überhaupt nichts getan. Und ich glaube, jetzt sind die, ich weiß gar nicht, ob die müsste jetzt eigentlich verstaatlicht sein. Ich weiß gar nicht, ob die Aktien noch gehandelt werden. Das müsste man sich nochmal im Gesonderten angucken. Aber da habe ich RWE ein kleines bisschen Unrecht getan. Sie haben sich hier gewandelt. sie machen nicht nur in Kohle und Kernkraft, sondern ja auch in große regenerative Energieprojekte, also die großen Offshore-Windparks, da sind die ja auch mit am Start. Von daher, so schlimm sind sie nicht, aber grün sind sie auch nicht. Hier steht sogar auf der Aktienseite noch, der Climate Change Score ist eine B. EDF ist A. Ich glaube, je früher der Buchstabe, desto besser. Interessant. Okay. Also, was es nicht alles gibt auf den Aktienseiten. Gut, ich glaube, dann haben wir die Frage doch sehr lange und ausführlich diskutiert. Auch das ein spannendes Thema, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so unbedingt mit den Erneuerbaren direkt zu tun hat, aber mit den Fragen muss man sich nun mal auseinandersetzen, denke ich mal, als junger Mensch.
Ja, natürlich. Und es hat ja schon, erinnert dich am Anfang, Valley of Death und so, das hat schon was mit erneuerbaren Energien sehr viel zu tun. Und das ist schon ein Hemmschuh, falls es Unternehmen in der Energie, in der Cleantech-Branche gibt, die dieses Tal nicht überschreiten können. Und das ist schon ein Thema, was hochinteressant ist für den Bereich erneuerbare Energien und junge Leute, die sich dafür interessieren, sich damit auseinandersetzen. Das ist schon spannend.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist schon wichtig. Naja, und Albert Einstein hat ja den Zinseffekt als das achte Weltwunder bezeichnet. Also von daher, am Ende ist es alles nur Mathe. Also von daher kann man empfehlen, studiert erstmal eine Runde Mathe, lernt die Demut vor den Zahlen und danach kommt das gelobte Land oder so. Keine Ahnung.
Ja, so ähnlich.
Das sagt der theoretische Physiker. Von daher, Christian, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und dann.
Ja, vielen Dank an dich und vielen Dank da rausgerufen an die jungen Leute, die uns die Fragen gestellt haben. Das bereichert das ja, dieses
Gespräch. Ich finde auch, das sind spannende Fragen. Wir haben noch ein paar im Petto, aber wir haben auch noch ein paar Folgen vor der Brust. Von daher, die nächsten Fragen und Antworten kommen. Prima. Christian, dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss, Henrik.
Ciao.